DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Diese Folge von DBZ, der Podcast, wird von Haushahn unterstützt.
Echt Haushahn, echt Aufzug. Wir lieben Aufzüge, weil sie das Leben leichter machen. Besonders dann, wenn sie echt, zuverlässig, flexibel einsetzbar und vielfältig zu gestalten sind. Planen Sie mit uns den richtigen Aufzug für Ihr Wohnhaus, Ihr Geschäftsgebäude oder Ihre Industrieanlage. Denn Aufzug, das können wir. Ganz flexibel, richtig stark und echt begeisternd. Erfahren Sie mehr unter haushahn.de.
Den Link finden Sie auch in unseren Shownotes.
Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Heute sind wir in Detmold. Das liegt, für alle Nicht-Westfalen, 50 Kilometer südwestlich von Hannover, mitten im Teutoburger Wald. Bekannt ist die Stadt, die auch Sitz eines Regierungsbezirks ist, wegen ihrer kleinen, feinen Hochschulen, aber auch wegen ihres Freilichtmuseums mit historischen Fachwerkbauten. Die auf ca. 90 Hektar angelegte Sammlung unterschiedlichster Bauten erhält aktuell und weil der Andrang riesig ist, ein neues Empfangs- und Ausstellungshaus, entworfen von ACMS-Architekten Wuppertal. Die Architekten selbst sprechen von einem Leuchtturmprojekt des nachhaltigen Bauens, das wir schon vor 2 Jahren in der DBZ vorgestellt hatten. Damals allerdings war vieles noch Theorie, nun steht schon eine ganze Menge, heute ist richtfest. Doch bevor das Feiern losgeht, haben wir die Möglichkeit, mit einem der Partner von ACMS und dem Projektverantwortlichen dort, mit Simon Weigand, über das Projekt und anderes hier im Podcast sehr speziell über den Lehmbau zu sprechen. Danke, lieber Simon, für das spontane Mitmachen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr hier seid und auch für euer Interesse einfach an unserem schönen Projekt.
Ja, sehr gerne. Wir sitzen hier in einem Baucontainer, wie sich das gehört, schauen hinaus und schauen auf die Baustelle, sehen dort Beton, Holz. Den Lehm sehen wir nicht, aber ich habe ihn schon gesehen. Bist du schon in der Ausstellung hier in Detmold gewesen und was war dein Eindruck? Schon mal übers Gelände gelaufen?
Schon mehrfach hier gewesen, als Kind schon hier gewesen, weil es einfach ein wunderschönes Freilichtmuseum ist, ein Freigelände ist, was einen hohen Freizeitwert hat, aber auch didaktisch einfach uns mitnimmt auf eine Reise, wie wir in den letzten 500 Jahren Alltagskultur gelebt haben, wie wir aber auch Baukultur gelebt haben. Und insofern stehen hier viele spannende Zeitzeugen, die uns auch inspirieren können beim Thema des nachhaltigen Bauens.
Nun hat man eine, wie ich finde, diffuse Vorstellung davon, dass die Bauten von damals nachhaltiger waren als alles Nachhaltige, was wir heute machen. Stimmt das eigentlich?
Die nachhaltigen Baukonstruktionen der Vergangenheit spiegeln eigentlich genau das wieder mit thematisch, mit dem wir uns auch heute beschäftigen. Man hat sich innerhalb der planetaren Grenzen an Verfügbarkeiten bewegt, was die Rohstoffwahl angeht. Man hat relativ emissionsarm, industriefrei Produkte vom Rohstoff zum Baustoff aufbereitet und man hat sie mit handwerklich einfachen Fügetechniken eigentlich zu Konstruktionen entwickelt. Und dieser Denkansatz ist eigentlich etwas, auf den wir uns auch versuchen, heute wieder zu stützen, aber natürlich mit den Potenzialen des 21. Jahrhunderts, sprich mit modernen Fertigungstechnologien, mit ganz neuen Effizienzen, aber eben auch mit neuen Möglichkeiten und Potenzialen, die eben die industrielle Fertigung auch mit sich bringt.
Und ob das jetzt tatsächlich die planetaren Grenzen waren, die man damals erkannt hat, oder nicht schlicht einfach ökonomische Zwänge, denn gebaut konnte ja nur das werden, was man bauen konnte. Heute wird man dieses tatsächlich etwas leichter umgehen können, glaube ich, weil wir tatsächlich mehr verbrauchen, als wir eigentlich brauchen. Würde ich das vielleicht mit den mit den planetarischen Grenzen ein bisschen in Frage stellen? Vielleicht haben die einfach in einer anderen Zeit gelebt, wo diese Fragen des Planetarischen noch gar keine Rolle spielten. Lehmbau, Stampflehmbau spielt in eurem Projekt eine tragende Rolle. Tragende? Warum nicht Stroh, nicht Ziegel, nicht Holz? Oder findet man alles irgendwo?
Der Lehmbau hat in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten, eigentlich im Zusammenhang mit dem Thema nachhaltigem Bauen eine Renaissance erfahren. Lehmbau grundsätzlich als Baustoff wird in Deutschland schon seit über 500 Jahren eingesetzt. über die deutschen Grenzen hinaus auch schon seit mehreren tausend Jahren. Es ist einer der ältesten Baustoffe, sowohl im bekleidenden Bereich, Ausbaubereich, wie aber auch im tragenden Bereich. In Deutschland in tragenden Konstruktionen ist er lediglich dann eingesetzt worden, wenn andere Rohstoffe knappheitsbedingt nicht zur Verfügung standen. Dass das Material aber diese wunderbaren Eigenschaften mit sich bringt, war für uns Anlass genug, auch hier eben übertragene Funktionen des Lehmbaus wieder nachzudenken, um eben später im Gebäudezusammenhang auch den Besucherinnen und Besuchern die Leistungsfähigkeit des Baustoffs näher zu bringen.
Wie nachhaltig ist denn Stampflehm, wenn er hier nicht aus der eigenen Grube kommt, sondern man ihn quasi kauft beim Hersteller?
Lehm hat einfach das große Potenzial, dass er nahezu unbehandelt, sehr emissionsarm aufbereitet, eigentlich vom Rohstoff zum Baustoff entwickelt werden kann. Im Vergleich zu konventionellen Baustoffen wie Beton hat er gerade mal einen CO2-Fußabdruck von 10% gegenüber mineralischen Bauweisen. Das macht ihn einfach unfassbar emissionsarm, damit ökologisch, selbst wenn er nicht direkt aus der Baugrube kommt. Transportemissionen machen selbst eben ungefähr nur 10% des Gesamtfußabdrucks eines Baustoffs aus. Ein bisschen in Abhängigkeit regionalen Verfügbarkeit. Insofern bleibt es immer ein sehr emissionsarmer Baustoff, egal ob direkt aus der Baugrube oder aber vom idealerweise lokalen Händler.
War denn mal die Idee, dass man hier guckt, ob die Baugrube das hergibt, oder ist das einfach logistisch, zeitlich, wie auch immer, gar nicht möglich gewesen?
Das ist, finden wir, im Zusammenhang mit dem nachhaltigen Bauen oder mit dem Lehmbau immer eine Fragestellung, der man sich stellen muss, in einer besonderen Art und Weise stellen kann, weil eben Erdaushub in Form von Abfall bei nahezu jedem Bauvorhaben anfällt und man sich natürlich mit der Frage auseinandersetzen muss, was mache ich eigentlich mit diesem Material, das ich da entnehme? In dem Fall hier hat sich einfach gezeigt, dass wir aufgrund des hochanstehenden Grundgebirgsfelses kaum lehmhaltige Böden hatten. Also dass den Bedarf, den wir insgesamt bei den Konstruktionen eigentlich einzusetzen haben, sich aus der Baugrube gar nicht heraus decken kann. Im zweiten Zusammenhang aber natürlich auch aufgrund der Dimension der Wandkonstruktionen hier die Anforderung bestand, einen besonders homogenen Baustoff zu haben, der also eben entsprechend industriell aufbereitet ist. Mhm.
Gab es irgendwann mal die Überlegung, den Stampflehm auch im Außenbereich, also als Außenwand zu verwenden? Das wird ja immer sehr kritisch gesehen. Hatte ich auch im Gespräch hier mit dem Lehmproduzenten, der hier mitverantwortlich war. Der hat nur abgewunken, bitte nicht draußen. Es wird aber auch gemacht. Warum jetzt hier nicht?
Das nachhaltige Bauen heißt für uns vor allen Dingen immer, die Materialien so einzusetzen, wie sie eigentlich entsprechend ihrer Charakteristika am besten funktionieren können. Lehm als hydrophiles Bindemittel ist eben ein Baustoff, der feuchtesensibel ist. Sowohl in der Herstellungsphase, im Bauprozess, wie aber natürlich später auch in der Nutzungsphase. Die Gebäudehülle ist klassischerweise die am stärksten beanspruchte Bereich eines Gebäudes, was das Thema Witterung angeht. Ja, insofern ergeben sich da Fragestellungen, die nicht trivial zu beantworten sind. Deswegen haben wir an dieser Stelle gesagt, als Tragkonstruktion funktioniert er wunderbar. In einer zusätzlichen Witterungsbeanspruchung halten wir das für sehr komplex, wohl wissentlich, dass es aber technische Möglichkeiten gibt, um das auch zu realisieren, haben aber hier eben aufgrund der Dimensionen, die einfach eingesetzt sind, davon
Abstand genommen. War das aber dennoch ein Gespräch mit zwischen den Bauherren? War das mal kurz diskutiert, so nach dem Motto, ihr könnt das machen, aber es ist dann sehr pflegeintensiv? Und dann hat er gesagt, nee, das traue ich mir nicht zu. Oder war es von vornherein eure Entscheidung, das nicht zu machen?
Ich glaube, wir können in der Fassade grundsätzlich andere Materialien viel suffizienter einsetzen als den Lehmbau. Insofern war es auch kein Vorschlag, den wir den Bauern unterbreitet haben. Auch gestalterisch, konzeptionell war hier an dieser Stelle eigentlich im Erscheinungsbild erstmal ein Holzbau gewünscht, den wir eben sehr, sehr suffizient und ressourcensparend realisieren können und die Potenziale des Lehmbaus dann eher in der schottenartigen Tragstruktur einsetzen können.
Ja, ja. Du hattest, glaube ich, in der vorherigen Frage, also die Frage, die ich gestellt hatte, kurz geantwortet, dass man den Lehm
in gewisser Weise bearbeiten müsse oder dass das, was hier vorgefunden wird, nicht tauglich sei, dass man das Material, woraus ich dann wieder schließen könnte, was man im Boden findet, auch noch optimieren müsse. Ist das so? Also inwieweit kann man ein natürliches Material denn optimieren? Das ist ja immer so ein bisschen unser Streben danach, alles noch besser zu machen, als es eigentlich vielleicht schon ist.
Den Lehm, den wir so in der Baugrube vorfinden, ist ja nur ein Teil der Tragkonstruktion, des Materialgemischs. Der Lehm selber ist das Bindemittel wie beim konventionellen Beton, der Zement. Die Tragfunktion übernimmt am Ende immer das Gesteinskorn. Mhm. Und das Gesteinskorn, das wir erstmal eben natürlich im Boden vorfinden, ist ein sehr heterogenes Gemisch von Kleinstkörnern bis hin zu Großkörnern. Mhm. Für eine gute tragkonstruktive Eigenschaft ist es aber wichtig, dass dieses Gesteinskorn als tragendes Element entsprechend homogenisiert wird. Beispielsweise durch mechanische Kollerung, also sprich Zerbrechen des Gesteins. Damit homogenisieren wir eigentlich das Rohmaterial und können damit aber die tragkonstruktiven Eigenschaften entsprechend verbessern.
Aber das hängt ja sicherlich auch dann davon ab, was man will. Also wenn man natürlich die größte, ich sag's jetzt mal, du selber hast es ja gerade auch in gewisser Weise in Frage gestellt, wenn man die größte tragende Lehmbauwand Europas hinstellen will, dann muss das so sein. Da muss man gucken, dass der Zuschlag einigermaßen sortenrein ist, also eine bestimmte Körnungsgröße hat. Wenn ich aber jetzt Martin Rauch, der sein eigenes Haus aus dem Boden, das ist ja immer das, was allen vorgehalten wird, eine Außenwand, eine selbsttragende Wand, der hat mit Sicherheit da nicht rumgesiebt, der hat das einfach gemacht, aber das ist ein kleines Einfamilienhaus. Ist das so ein Ding, wo man sagt, wenn ich anspruchsvoll baue, beispielsweise wenn ich Lehm irgendwann mal fünfgeschossig machen will oder sonst wie, dann muss das einfach alles passen, oder wenn ich einen Stall baue, dann nimm doch das, was in der Erde ist, das wird schon funktionieren.
Grundsätzlich würde ich behaupten, es funktioniert immer. Also es muss nicht das homogenisierte Material sein. Es kann auch das Rohmaterial sein. Es gibt dafür auch einige Beispiele, gebaute Beispiele, realisierte Beispiele in Deutschland, dass das Aushubmaterial tatsächlich auch in ähnlichen Dimensionen verwendet werden kann. Es ist eine Frage der an die tragkonstruktiven Ausarbeitung, an die Statiker, wie entsprechend das Bemessungskonzept für solche Konstruktionen aussieht. Auch dafür gibt es Verfahren, die eben gewisse Sicherheitszuschläge vorsehen, die sich dann natürlich auch in der Wandgeometrie, in der Wanddicke entsprechend niederschlagen. Sofern ich eine größere Homogenität im Ausgangsmaterial habe, kann ich auch das Sicherheitskonzept entsprechend optimieren. Grundsätzlich aber würden wir immer glauben, ja, man kann auch ein oder beziehungsweise bestätigt sich das auch, gibt es immer die Möglichkeit, auch das reine Aushubmaterial auch für große Wandkonstruktionen zu verwenden. Bei Martin Rauch in den 1990er Jahren hat er das Haus gebaut, haben sich diese Fragen vielleicht in der Art auch noch nicht gestellt, aufgrund der Größe des Objekts mit Sicherheit aber auch nicht in der Anforderung.
Nun warten irgendwie alle auf den Gebäudetyp E, um dann was zu machen, fragt man sich. Wäre der Gebäudetyp E, wenn es ihn denn gäbe, hier auf dieser Baustelle schon hilfreich gewesen? Also hätte es Genehmigungen im Einzelfall umgehen können? Hätte man damit etwas beschleunigt? Kannst du da was zu sagen?
Die Besonderheiten, die wir hier in der Konstruktion einsetzen, haben allesamt mechanische oder brandschutztechnische Anforderungen. Der Gebäudetyp E ist vor allen Dingen ein Hilfsmittel, um die Abstimmungsprozesse zwischen Planenden und dem Auftraggeber zu simplifizieren und gewisse Erleichterungen zu vereinbaren, sofern sie nicht sicherheitsrelevant sind. Das wäre hier in unserem Bereich mit Sicherheit nicht möglich gewesen, eben aufgrund der Tatsache, dass es um standsicherheitstechnische oder um brandschutztechnische Belange geht. Da wären wir mit dem Gebäudetyp E hier nicht weitergekommen.
Okay, also es ist auch nicht das Allheilmittel, wie man manchmal den Eindruck hat, wir haben den Gebäudetyp E und dann geht alles flotter, dann können wir auch tatsächlich experimentieren. Das heißt es ja eben auch, das E, oder so wird es zumindest interpretiert. Ich habe das Gefühl, du ganz speziell hast dich sehr in die Thematik eingearbeitet, Lehmbau. Kannst du da auch etwas zu sagen? Also wie tief muss man da eigentlich rein? Und ich würde auch mal sagen, was lernt man da? Also da ist ja sicherlich eine extreme Lernkurve, die da zu nehmen ist, wenn man vielleicht von Null aus startet.
Genau, wir sind von Null aus gestartet und man lernt sehr viel. Weil Lehmbau vielleicht anders als etablierte kommerzielle Bauweisen viel mehr Ansprüche an die Planung stellt in Bezug auf die Planung der Ausführung und nicht des Ergebnisses. Mhm. Wenn wir heute konventionelle Bauweisen einsetzen, dann ist das Wissen, wie diese zu realisieren sind, so etabliert, dass sich die Planenden da wenig Gedanken drüber machen müssen. Bei komplexen Bauvorhaben vielleicht noch etwas mehr als bei konventionellen Bauweisen. Bei diesem Gebäude, insbesondere bei dem Lehmbau, ergeben sich einfach zwei Synergien. Zum einen eine noch eher nicht etablierte Baukonstruktion im Zusammenhang mit einem sehr großen Bauvorhaben. Und diese beiden Bausteine zusammen ergeben viele, viele Planungsfragen, die zu klären sind und die wir auch gar nicht selber klären konnten, sondern wo es eben wichtig war, auch viele Planungsbeteiligte zu haben, Fachbeteiligte, die involviert werden konnten, um eben auch Antworten auf diese Fragen geben zu können, Antworten auch mal verwerfen zu können, neue Fragen stellen zu müssen, und damit aber natürlich einen Prozess in Gang bringen, der auch eine hohe Qualitätssicherung einfach erzeugt.
Ist denn so ein Projekt möglicherweise auch, hat es Auswirkungen auf die Normung? Also alle Dinge, die man hier nachweisen kann oder auch nachgewiesen hat, sind ja möglicherweise noch gar nicht über die Normen, die geltenden oder die Bauordnung, die Lehmbauordnung und so weiter abgedeckt. Fließt da etwas zurück? Seid ihr da vielleicht auch involviert, aktiv?
Was erstmal sehr wichtig ist, ist, dass der Bauherr sehr früh auch erkannt hat, dass er hier Wege geht, die so unkonventionell sind, dass sie zum einen natürlich sehr kraftanstrengend sind, aber auch natürlich wirtschaftlich einen gewissen Aufwand erzeugen. Dazu hat er sich mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt einen starken Förderpartner gesucht und ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen, um eben genau diese Planungserkenntnisse zu sammeln, zu bündeln, aber eben auch zu veröffentlichen. Und das Tolle einfach ist, dass alle Erkenntnisse, die man im Rahmen dieses Planungsprozesses gesammelt hat, damit eben aber auch zugänglich gemacht werden soll. Denn Leuchtturmprojekt heißt für uns eigentlich nicht herausragender Baustein im ersten Sinne, was das für ein tolles Projekt ist, sondern vor allen Dingen Strahlkraft nach draußen, die Ergebnisse eben auch als Nachahmungsobjekt zu vervielfältigen und damit eben die Möglichkeit zu schaffen, dass alles das, alle Fragen, die wir hier vielleicht auch manchmal erstmalig aufgeworfen haben, in Folgeprojekten nicht wieder neu gestellt und neu beantwortet werden müssen mit dem gleichen Ergebnis. Ja. Und insbesondere das Thema Brandschutz bei diesem Projekt war eben eine besondere Herausforderung, wo man auch erstmalig Wege gegangen ist, die den Feuerwiderstand von tragenden Stammlehmwandkonstruktionen nachweisen zu müssen. Und insbesondere das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Basispunkt, auf dem man für künftige Projekte auch aufbauen kann. Nicht nur wir, sondern eben dank der Deutschen Bundesstiftung Umwelt auch für andere Planenden und Auftraggeber, die sich eben einer gleichen Aufgabe widmen wollen.
Das heißt also, Kollegen könnten sich sozusagen auf eure Ergebnisse berufen bei einem Bauantrag beispielsweise, dass man das ist so etwas, das stelle ich mir jetzt gerade vor, wenn ich vor Gericht bin, kann ich einen Präzedenzfall heranziehen oder funktioniert es nicht ganz so?
Das ist die Idee dahinter. Natürlich ist auch die Idee, diese Ergebnisse weiterhin auch den Normungsgremien zur Verfügung zu stellen, um damit auch langfristig neue Referenzen schaffen zu können. Im Einzelfall wird es immer noch darauf hinauslaufen, dass wir besondere Genehmigungsverfahren für jedes Bauvorhaben, Zustimmung im Einzelfall, benötigen, um das realisieren zu können. Aber vielleicht erleichtert es in den Abstimmungen mit den Genehmigungsbehörden eben die Argumentation zu sagen, es gibt diese Nachweise schon, wir stützen uns auf diese Nachweise, wir können damit eben uns der Sicherheit hingeben, dass wir wissen auch, dass der Lehmbau gewisse Eigenschaften einfach mit sich bringt. Und diese Prüfergebnisse liegen bereits vor, die Erkenntnisse liegen vor. Und wir müssen nicht wieder von vorne anfangen und das Gleiche machen, was hier vor ein paar Jahren eben schon durchgeführt worden ist.
Bevor ich jetzt zur Frage komme, was der Lehmbau überhaupt gar nicht kann oder wo man ihn absolut nicht nehmen sollte, nochmal schnell, kannst du in wenigen Worten eure selbsttragende gigantische Wand einmal in den Dimensionen, im Charakter einmal beschreiben? Also jemand, der sie nicht gesehen hat, wie kann er sich denn diese Wand vorstellen?
Also die Wände sind alles eingeschossige Wände, bis zu 9 Meter hoch. aufgrund dieser hohen Knicklänge, die sich daraus eben ergibt, 60 cm dick. Und es ist vom Grundmaterial her eine reine Stampflehmkonstruktion. Es ist keine armierter Lehm, beispielsweise durch Stroh oder durch Polymerfasern armierter Lehm, zumindest nicht in der Tragkonstruktion, natürlich an konstruktiven Schwachpunkten, Ecken etc. mal verstärkt durch beispielsweise Gewebeeinlagen, aber ansonsten ist es ein reiner Lehmmaterial.
Und eine der Lehmwände bildet auch ein großes Tor. Das ist dann mit einem innenliegenden Betonsturz.
Mit einem innenliegenden Betonsturz gemacht, genau. Also wir wissen natürlich, dass der Lehm wunderbare Druckeigenschaften hat. Die Biegezugeigenschaften von Lehm, gerade bei größeren Spannweiten, sind eben nicht gegeben. Insofern müssen wir uns auch da konventionellen Konstruktionen bedienen. Am Ende aber sind die eben so mechanisch gefügt miteinander, der Lehm und der Beton, dass ich sie theoretisch gesehen auch wieder auseinander bekommen kann.
Jetzt doch nicht meine letzte Frage. Wie wird denn der Besucher sozusagen diesen Lehmbau wahrnehmen? Also gibt es da auch eine Absicht, jetzt des Bauherren beispielsweise, den Lehm vielleicht auch für den, das ist wahrscheinlich Quatsch, aber für den privaten Häuslebauer nochmal zur Diskussion zu bringen? Also wenn der Nachbar oder die Kinder noch was bauen wollen, dann sagt man denen, ich habe da was Tolles gesehen, wollt ihr das nicht mal mit Lehm probieren? Oder ist das gar nicht beabsichtigt?
Das Thema selber zu spielen, Lehmbau in der Architektur.
Doch, das Thema ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, weil wir einfach mit diesem Projekt unter anderem zeigen können, aber mit vielen anderen Projekten auch, dass Lehm ein sehr variabler Baustoff ist. Von tragenden Konstruktionen zu bekleidenden, zu raumbildenden Konstruktionen gibt es vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten für Lehmbaustoffe.
Klima, das wäre auch noch was Wichtiges, glaube ich, oder? Gerade im Museumsbau, da wird doch auch hier bei euch der Lehm so ein bisschen auch als Klimapuffer verwendet. Nicht einfach nur so, sondern es wird, glaube ich, auch gemonitort oder es wurde vorher gerechnet.
Genau, es wurde vorher gerechnet, weil natürlich einfach aufgrund der klimakonservatorischen Anforderungen von Ausstellungsgebäuden sehr hohe Bedarfe bestehen, eben um das Ausstellungsgut zu schützen. Und die hygrischen Eigenschaften des Lehms einfach wunderbar interagieren, beispielsweise auch Anlagentechnik entlasten zu können. Mhm. Und es ist im Vorfeld simuliert worden, allerdings natürlich auf Basis vielfältigster Annahmen, was den Feuchtigkeitseintrag über Besucherinnen und Besucher angeht, um mal zu ermitteln, welche Potenziale da drin stecken. Und es ist eben auch geplant, den Lehmbau über die ersten Jahre im Betrieb, in der Betriebsphase eben zu untersuchen, zu monitoren, um eben auch diese Annahmen zu verifizieren oder eben auch zu widerlegen und im Zweifelsfall zu untersuchen, woran das denn gelegen hat.
Ja. So, jetzt komme ich wirklich zur letzten Frage. Alle reden irgendwie über den Lehmbau und viele sehr positiv und auch euphorisch. Es geht aber irgendwie so richtig nicht voran. Ich habe verstanden, die Begeisterung. Ich bin selber auch begeisterter Lehmmensch. Der Roger Bolzhauser hatte letztens noch von der Lehm-Community gesprochen, was ja auch darauf hinweist, dass es nicht so viele sind, aber es sind halt alles Begeisterte. Was nervt denn eigentlich am Lehm? Oder wo sind denn die Grenzen? Oder er ist ja nicht das Allheilmittel, aber jetzt hier im Umgang mit dem Lehm in Detmold, wo war denn die Schwierigkeit? Wo hat man denn gesagt, warum haben wir das jetzt in Lehm gemacht?
Ich glaube, die Vorbehalte erstmal gegenüber dem Lehmbau jetzt in solchen tragenden Konstruktionen waren erstmal hoch. Und es gab zwar den grundsätzlichen Optimismus zu sagen, das kann schon irgendwie klappen, aber wie genau? Wirklich? Und dieser Frage vollumfänglich nachzukommen, war sicherlich sehr, sehr komplex. Ja. Und einfach aufgrund der Tatsache, dass das Know-how und die Erfahrung im Lehmbau noch nicht so etabliert sind, wie beispielsweise mittlerweile schon wieder im Holzbau, führt natürlich dazu, dass Planung von Lehmbau auch anstrengend ist.
Kann man das beziffern? Also kannst du sagen, du hast ja da irgendwie 100 Stunden mehr verbracht, als wenn man es jetzt konventionell mit einer vielleicht Hybrid-Beton-Holzkonstruktion gemacht hätte?
Ich würde eher von mehreren 100 Stunden sprechen. Aber immer wohl wissentlich, so wie du es auch beschreibst, das Ergebnis gibt einem ja recht. Es ist ein wunderbarer Baustoff von der Haptik, von den physikalischen Eigenschaften, von den mechanischen Eigenschaften. Der ist einfach verdient, auch als Baustein im nachhaltigen Bauen wahrgenommen zu werden und der eben auch einfach eine Anwendungsberechtigung hat. Aber das ist eben das, was dann eben, wie du sagst, nervt. Es wäre schön, wenn da eben mehr Planungssicherheit vorliegen würde, wenn auch mehr Sicherheit vorliegen würde, was das Thema Ausführung angeht. Natürlich findet man noch sehr wenige Akteure am Markt, die überhaupt mit Lehmbau in größeren Dimensionen agieren. In dieser Dimension gibt es ja in ganz Europa nur eine Handvoll von Fachunternehmen, die das überhaupt realisieren.
Ihr seid nach Österreich gegangen, ne?
Wir mussten den Weg nach Österreich antreten, weil sich in Deutschland überhaupt kein Unternehmer gefunden hat, der sich das getraut hat. Und wir dann sehr dankbar waren, dass es aber eben mit dem Martin Rauch einen österreichischen Unternehmer gegeben hat, der gesagt hat, auf jeden Fall realisieren wir dieses Projekt in Lehmbauweise.
Super, da würde ich mal sagen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ich hoffe, dass alle die, die das jetzt hier sich angehört haben, auch Lust haben, mehr mit Lehm zu machen.
Dazu würde ich jeden Bauherrn motivieren, immer darüber nachzudenken, ob auch Lehmbau ein Baustein in dem eigenen Projekt sein kann. Es macht am Ende, auch wenn es manchmal anstrengend ist, einfach auch riesig viel Spaß.
Das war der DBZ-Podcast. Die DBZ berichtet praxisnah für und mit Architektinnen und Bauingenieuren und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle wie beispielsweise den Podcast. Entwickelt wird DBZ, der Podcast, von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen sowie mittlerweile 110 DBZ-Podcasts gibt es auf dbz.de.